Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast am 2. Februar. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In Castrop-Rauxel gab es in der vergangenen Woche eine große Drogenrazzia. Was dabei gefunden wurde und wie das alles ablief, das verrät uns gleich meine Kollegin Anna-Katharina Wrobel. Und außerdem sprechen wir über einen Fußballverein in Castrop-Rauxel, bei dem eingebrochen wurde. Und das längst nicht zum ersten Mal. Bevor wir aber damit starten, gibt es wie jede Woche einen kleinen Nachrichtenüberblick. Licht aus. In Castrop-Rauxel gab es am Mittwoch einen Stromausfall. Halb Ickern war von der Störung betroffen. Heute wissen wir, dass ein Bauarbeiter mit einem Minibagger ein Kabel gekappt hat und zack war der Strom weg. Nach 45 Minuten wurde der Strom dann aber umgeleitet und die Menschen in Ickern, die hatten wieder Energie. Japanisch. In der Castroper Altstadt eröffnet bald ein neuer Sushi-Laden. Und zwar im Einkaufszentrum Wiedemer Platz, direkt gegenüber von dem Imbiss Street Kitchen und Kaufland in so einem kleinen Ladenlokal. Wann der Sushi-Laden eröffnet, das ist noch völlig unklar. Von der Eröffnung wissen auch wir nur, weil da Schilder an dem Ladenlokal dranhängen. Auf eine Anfrage unserer Redaktion hat das EKZ bisher nicht reagiert. Auf nach Heinrichenburg. Seit Sommer 2022 steht an der A2-Ausfahrt direkt am Hof Sanders statt Henrichenburg Heinrichenburg auf dem Straßenschild. Damals hatte man versprochen, das Problem zeitnah zu lösen. Der Fehler, der ist aber jetzt immer noch auf dem Schild. Das liegt daran, dass solche Schilder nur von einer Spezialfirma getauscht werden dürfen. So hat Straßen NRW uns das erklärt. Die Firma, die fährt aber 200 Kilometer bis Castrop-Rauxel und deswegen wartet man immer, bis es noch weitere Aufträge in der Nähe gibt, damit sich das Ganze lohnt. Es kann also noch eine Weile dauern, bis aus Heinrichenburg wieder Henrichenburg wird. Als erstes sprechen wir heute über eine ziemlich große Razzia, die zwar schon am Samstag war, also am 27. Januar, die uns aber hier die ganze Woche über begleitet hat. Und wenn ich sage uns und wir, dann meine ich eigentlich meine Kollegin Anna-Katharina Wrobel, die jetzt neben mir steht. Anna, erzähl doch mal, wie war die Razzia? Was wurde dabei gefunden? Worum ging's?
Es ging um die Aushebung einer riesigen Cannabis-Plantage in einem Wohnhaus in Ickern-End. Dorthin wurde die Polizei am Samstag alarmiert. Uns ist das erst im Laufe der Nacht bekannt geworden und dann habe ich mich im Sonntagsdienst damit näher beschäftigt. Im Rahmen dieser Razzia, so nenne ich das, die Polizei würde das wahrscheinlich nicht sagen, weil es dafür dann doch zu klein war, wurden 5 Männer festgenommen, die in einem ganz normalen Wohnhaus, in einer Doppelhaushälfte in Ickern-End eben in dem Haus waren. Aber das Haus sah von innen gar nicht mehr aus wie ein normales Wohnhaus, sondern wirklich wie eine richtige Plantage.
Ja, es gab ja Fotos. Erzähl, vielleicht beschreib einfach mal, ne? Wie sah das da aus?
Ja, also man kann erkennen, dass es mal Wohnräume waren, aber die ersten Beamten, die wohl am Samstag in das Haus reingegangen sind, sie mussten sich auch gewaltsam Zugang verschaffen, weil die Männer natürlich nicht die Tür geöffnet haben, obwohl sie im Haus waren und das auch jeder gesehen hat. Die haben gesagt, das war vom Keller bis zum Dachboden hin voll mit Pflanzen. Die Polizei hat im Nachgang gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft bilanziert, dass wohl rund 400 Pflanztöpfe mit bereits abgeernteten Cannabispflanzen sichergestellt wurden, mehrere Säcke mit abgeernteten Pflanzenteilen, ganz viel Equipment und mehrere Kilogramm konsumfertiges Marihuana, also schon eine große Masse.
Ja, das hat wirklich gar nichts mehr zu tun mit der Top-Pflanze, die sich ein einsamer Student vielleicht in seinem Schrank hält oder so. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von einer Bande, die da irgendwie, die sich dieses Haus angeworben hat mit dem Ziel und jetzt machen wir da die Plantage rein.
Das liegt nahe, würde ich sagen. Offiziell bestätigt ist da noch nichts. Ich weiß nicht, welche Informationen Polizei und Staatsanwaltschaft mittlerweile haben. Natürlich ermitteln die weiterhin und deswegen geht eben noch nicht viel an die Öffentlichkeit. Das liegt aber nahe, weil die 5 Männer, die festgenommen wurden, zwischen 24 und 45 Jahre alt und die haben wohl alle eine albanische Staatsangehörigkeit. Und wie ich im Gespräch mit Henna Kruse, das ist ein Staatsanwalt in Dortmund, der eben für Öffentlichkeitsauskünfte, Presseauskünfte zuständig ist, mir erzählt hat, waren die in dem Wohnhaus gar nicht gemeldet. Also es ist, muss wohl so gewesen sein, dass oben auf dem Dachboden mehrere Matratzen lagen. Es liegt also nahe, dass die Männer da zwar geschlafen haben, aber ansonsten dort gearbeitet haben. Offiziell in Deutschland gemeldet sind sie aber nirgends.
Wissen wir noch mehr über die Männer?
Über die Männer an sich wissen wir aktuell noch nichts. Ich habe mit Henna Kruse tatsächlich darüber gesprochen, was sie erwarten könnte im Falle einer Anklage. Da stehen Freiheitsstrafen zwischen 2 und 15 Jahren im Raum, denn es geht, den konkreten Begriff habe ich nicht mehr im Kopf, der ist so lang, aber es geht auf jeden Fall um Handel treiben mit Betäubungsmitteln im mittleren Bereich, also schon ein größeres Vergehen, und da können eben im extremsten Fall bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe drohen. Da die Männer eben alle nicht Deutsche sind und gar nicht hier gemeldet sind und eine albanische Staatsangehörigkeit haben, könnte im Anschluss auch eine Ausweisung oder aber Abschiebung folgen. Nur das muss jetzt eben erstmal vor Gericht geklärt werden, was für Strafen sie zu erwarten haben, und dann würde die Ausländerbehörde sich quasi um die weiteren Verfahren kümmern.
Das Ganze war ja im Torweg in Ickernend, und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wie es da aussieht, das ist jetzt nicht so der kriminelle Hinterhof, den man sich vielleicht vorstellt, wenn man jetzt so an Cannabisplantagen denkt, also so idyllische Doppelhaushälften und so. Wie kamen die Beamten darauf, dass da was im Busch ist?
Ja, das ist wirklich eine total beschauliche und eigentlich ruhige Wohngegend, habe ich jetzt durch die Recherchen erfahren. Es war aber wohl schon immer wieder so, seit 2 Jahren, dass Anwohner dort den Verdacht geschöpft haben, dass da irgendwas Komisches, Unlauteres vor sich geht. Und am Samstag muss es wohl so gewesen sein, dass ein richtig krasser Cannabisduft oder Grasduft über der Straße lag. Das hängt wohl, so können wir es jetzt rekonstruieren, damit zusammen, dass die Männer die Fenster geöffnet haben. Sonst waren die natürlich immer geschlossen, weil klar, der Geruch ist super verdächtig, den kennt glaube ich jeder und der würde jedem auffallen. Aber es gab wohl vorher in dem Haus einen Stromausfall, und da funktioniert dann dieses Belüftungssystem, was man bei so Cannabisplantagen einrichten muss, damit eben die ganze Wärme, die Feuchtigkeit etc. raus und rein gelangen kann, nicht mehr. Also haben die Männer keine Luft mehr bekommen und sollen wohl deswegen dann die Fenster geöffnet haben. Und das haben dann die Anwohner auf der Straße gerochen, und gegen 10.30 Uhr soll dann ein entsprechender Anruf bei der Polizei eingegangen sein, woraufhin einige Polizisten rausgekommen sind, das auch wahrgenommen haben und dann eben direkt einen Antrag für einen Durchsuchungsbeschluss gestellt haben.
Das heißt, alles eher Zufall. Also wenn es den Stromausfall nicht gegeben hätte und so, dann wäre das vielleicht noch eine längere Zeit gut gegangen.
Das liegt jetzt erstmal so nahe, genau. Wir haben auch am Einsatztag selbst mit einer Anwohnerin gesprochen, denn natürlich ist das nicht an den Anwohnern vorbeigegangen. Die standen während des Einsatzes, der fing, wie gesagt, früh mittags an, sage ich mal, und ging bis spät in die Nacht. Da standen viele Anwohner rum und haben geguckt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, alle waren da.
Passiert in Ickernend ja auch nicht so oft, ne? Eben kein kriminelles Pflaster.
Genau, deswegen. Und aber weil die Anwohner eben dann doch nicht ganz unaufmerksam sind und man guckt ja schon, was in der direkten Nachbarschaft passiert, hatten die sich wohl schon im Sommer vergangenen Jahres bei der Polizei gemeldet oder einen entsprechenden Verdacht geschildert. Aber damals reichten offenbar die Indizien nicht, um eben diesen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Und am Samstag war das jetzt anders.
Du hast schon gesagt, das ganze Haus so vom Keller bis unter die Dachspitze war voll mit Cannabis. Das hat wahrscheinlich ziemlich lange gedauert am Ende, bis die Polizei wieder abgezogen ist.
Ja, wie gesagt, der erste Anruf ist gegen 10:30 eingegangen bei der Polizei. Die kamen dann raus, und der Einsatz hat noch an dem Tag selber, aber kurz vor Abschluss des Tages geendet. So gegen 11:30 habe ich gehört.
Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, wie es in dem Haus aussah. Beschreib doch nochmal ein bisschen genauer, weil das ist ja, die müssen ja alles da verändert haben.
Ja, das scheint so zu sein. Ich fange mal außen an. Außen waren wohl Kameras rund um das Haus angebracht, die halt einen Blick in die Nachbarschaft ermöglicht haben. Die Jalousien des Hauses sollen eigentlich fast immer unten gewesen sein, damit eben keiner hereingucken kann. Und für den Fall, dass selbst wenn sie halb offen standen, konnte man trotzdem nicht hereingucken, weil die wohl überall mit Teichfolien abgedeckt waren. Also Blicke ins Innere wurden von allen Seiten aus verwehrt, aber die Leute drin konnten wiederum durch die Kameras gucken. Und es gab eine massive Sicherheitstür, bei der selbst die Einsatzkräfte länger gebraucht haben, um sie aufzubrechen und viel Gewalt anwenden mussten. Sie haben sich zusätzlich wohl noch Zugang durch den hinteren Garten verschafft und haben da eine Terrassentür aufgebrochen. Genau, und so sind sie dann schließlich am frühen Nachmittag ins Haus gelangt.
Und die Männer saßen da die ganze Zeit und haben gehofft, dass sie wieder weggehen, oder?
Die Männer hatten sich, so hat Tanner Kruse es mir nachher erzählt, so in Richtung Dachboden verflüchtigt. So hat er es ausgedrückt und haben halt irgendwie wohl gehofft, doch noch von dann zu kommen. Sie haben auch, als die Polizei erstmal natürlich geklopft und geklingelt an der Tür hat, weil sie ja gesehen haben, dass da Fenster offen stehen, ne, gesagt, ja, wir kommen runter und öffnen die Tür, aber sie haben es natürlich nicht gemacht, klar.
So ein paar Fragen bleiben jetzt erstmal offen. Was passiert mit dem ganzen Cannabis eigentlich? Was passiert mit dem Haus? Du hast schon angedeutet, es könnte echt schlecht ausgehen für die Angeklagten. Also so mehrere Jahre Haft sind auf jeden Fall drin. Wie geht's denn da zeitlich weiter?
Ein Zeitplan kann ich dir gerade noch nicht liefern. Ich glaube, dass sowohl Polizei als auch Staatsanwaltschaft erstmal überhaupt alles zusammenbringen müssen. Es liegt ja nahe, dass da irgendwelche Hintermänner sind, weil ich glaube nicht, dass die albanischen Staatsbürger irgendwie von allein auf die Idee gekommen sind, hier hinzukommen. Ich denke, das muss aktuell untersucht werden. Die Polizei hatte in der ersten Mitteilung auch um Zeugenhinweise gebeten, also ist da proaktiv auf die Bürgerschaft zugegangen und hat gesagt, wenn ihr etwas gesehen habt, meldet euch. Das gilt es abzuwarten und es liegt nahe, dass es danach irgendwann zur Anklage kommen wird.
Spätestens in 6 Monaten wissen wir mehr. Schließlich muss 6 Monate nach Antritt der U-Haft dann auch irgendwie das Verfahren beginnen. Also dann halten wir euch da auf dem Laufenden und dann übernehmen die Gerichtsreporter den Fall.
Ja, wir hoffen, dass wir vorher schon noch einige weitere Informationen bekommen, aber spätestens in 6 Monaten schaffen wir das.
Danke, Anna.
Danke, Nora.
Bei unserem zweiten Thema heute geht es tatsächlich auch um Kriminalität, allerdings ein ganz anders gelagerter Fall. Es geht nämlich um Einbruch und zwar nicht irgendwo, sondern bei Viktoria Habinghorst. Warum das Ganze so brisant ist, das erzählt uns jetzt meine Kollegin Janina Preuß, unsere Volontärin. Hi Janina.
Hallo Nora.
Dann erzähl doch mal, da wurde jetzt eingebrochen. Das ist ja jetzt erstmal nicht so unüblich, dass in so Vereinsheime eingebrochen wird. Das Ganze da hat jetzt aber doch eine gewisse
Brisanz. Ja, genau. Und zwar ist es nämlich auch nicht der erste Einbruch, sondern in letzter Vergangenheit der zweite. Zuallererst wurde im November schon eingebrochen und es ist halt auch immer wieder der Jugendkiosk, wo versucht wird, Sachen zu erbeuten und zu entwenden, was den Tätern auch gelingt. Kurioserweise sind es jetzt auch nicht die großen Geldbeträge, die da irgendwie geklaut werden, sondern man konzentriert sich da doch eher auf Getränke, da auch eher die Softdrinks, also die alkoholischen Getränke, die werden da irgendwie stehen gelassen. Das hat die Jugendleiterin Svenja Rönsdorf mir im Gespräch erzählt. Leergut wurde auch mitgenommen und eine elektrische Ballpumpe. Also ja, hat eine Gruppe von Tätern, können jetzt Fußball spielen mit einem prallen Ball.
Ja, irgendwie, das passt alles nicht so richtig ins Bild von einem Täter, oder? Also wer könnte das denn gewesen sein? Ich überlege gerade, was man mit Softdrinks, einer elektrischen Ballpumpe, was steckt wohl dahinter?
Ja, also mein erster Gedanke war, vielleicht wollten die einfach eine Party machen irgendwo, vielleicht auch im Wald, weil das Besondere ja auch an dem Jugendkiosk oder beziehungsweise an dieser ganzen Anlage, dem Gänsebusch, ist ja, dass er ziemlich versteckt mitten im Wald weit ab vom Nirgendwo ist. Und auch die Jugendleiterin hat mir erzählt, dass wenn die ihre Kontrolle da fahren und mal nach dem Rechten sehen, weil da halt gerade auch nicht so viel los ist und die Jugend da auch nicht trainiert wird, wegen des Naturrasens, der gesperrt ist, findet sie halt auch immer wieder Autos auf dem Parkplatz davor. Und wie sie mir halt erzählt hat, sind auf dem Parkplatz wahrscheinlich Jugendliche, die dem fröhlichen Drogenkonsum frönen und das natürlich da auch in aller Ruhe machen können.
Ja, eine total blöde Situation für den Verein, also nicht nur wegen der Einbrüche, eben auch, weil da die ganze Zeit irgendwelche Gestalten rumstromern und die nicht so richtig eine Kontrolle darüber haben. Ja, wie geht's denen denn damit? Werden die jetzt irgendwas unternehmen, beziehungsweise was kann man da überhaupt unternehmen?
Also das allererste, was jetzt erstmal anfällt, ist natürlich die Tür, die da aufgebrochen wurde jetzt schon mehrmals, die jetzt vielleicht auch nicht mehr so die feste Tür ist, die super Sicherheit bietet, neu einbauen zu lassen. Da kommt auf jeden Fall eine neue Tür hin und man überlegt halt auch, Kameras in den Innenräumen des Jugendkiosk anzubringen, einfach um da auch mal zu gucken, wer ströbert denn da so rum?
Gab es denn in der Vergangenheit schon sowas wie Kameraüberwachung? Ich hatte mehrere Kommentare bei Facebook gesehen, die geschrieben haben, boah, habt ihr nicht langsam endlich mal eine Kamera?
Ja, also seit 20 Jahren spielt sich das irgendwie schon so ab. Und zwar werden die Kameras, die auf der Außenanlage angebracht sind, immer wieder zerstört, kaputt gemacht und abgerissen. Das heißt, ja, das wirkt halt also auch ein bisschen demotivierend für die Menschen vom Verein.
Wie hoch ist denn jetzt der Schaden? Also klar, da sind nur ein paar Softdrinks weggekommen, das ist jetzt ja nicht so schlimm, aber die Tür und so, das läppert sich ja wahrscheinlich am Ende. Und wer trägt die Kosten?
Ja, genau. Also der Wert der gestohlenen Sachen, das ist, bewegt sich so im 300-Euro-Rahmen, wie mir die Jugendleiterin mitgeteilt hat. Aber natürlich kommen jetzt auch noch Kosten hinzu für eine neue Tür. Es kommen Kosten für die Kameras. Es muss auch erstmal irgendwie die Telefonanlage irgendwie neu eingestellt werden, damit man da halt auch WLAN hat. Und ja, das sind halt alles Kosten, die jetzt auf den Verein zukommen, der jetzt sowieso nicht so gut gestellt ist finanziell.
Wir hoffen für den Verein, dass das jetzt erstmal der letzte Einbruch war und die Maßnahmen, die sie jetzt ergreifen, also Kameras und so, dass das auch was bringt.
Genau. Und dass der Jugendkiosk den Jugendlichen bleibt.
Sehr gut. Vielen Dank, Janina. Und wir halten euch da auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt.
Danke, Nora.
Ausnahmsweise haben wir heute noch ein drittes ganz kleines Minithema für euch und deswegen steht jetzt hier schon wieder Anna-Katharina Wrobel. She is back again. Und
hello again.
Ja. Anna, es geht um den Palmenmann. Über den haben wir vor ein paar, mittlerweile sind es glaube ich Monate, ne? Haben wir darüber gesprochen, dass er Insolvenz angemeldet hat, sein Geschäft schließt, er war irgendwie mit allem überfordert. Dann kamen die hohen Kosten dazu, aber eigentlich ist der Laden ziemlich beliebt gewesen. Das haben wir auch daran gemerkt, wie viele Leute auf diesen Text und auf deine Berichterstattung reagiert haben. Und jetzt gibt's Neuigkeiten zum Palmenmann.
Ja, es gibt Neuigkeiten, die sind auf der Homepage des Palmenmannes. Das ist ja vor allem ein Online-Shop gewesen. Er hatte seinen Sitz in Castrop-Rauxel und auch die Gewächshäuser, da konnte man vorbeikommen. Aber er hat ja vor allem seine Pflanzen online betrieben. Deswegen ist er auch deutschland- oder europaweit bekannt. Und dort hat er etwas Neues verkündet. Und zwar, dass er eine Möglichkeit gefunden hat, den Palmenmann weiterzuführen.
Welchen Weg geht er denn da jetzt?
Wie gesagt, ich kann nur das wiedergeben, was auf der Homepage steht, denn Thomas Knappe, das ist der Palmenmann, den habe ich mehrmals versucht, telefonisch zu erreichen. Nach Merklinde kann ich ja nicht mehr fahren, weil er da nicht mehr sitzt. Leider hat er sich bis dato nicht auf meine Anrufe und Nachrichten gemeldet. Auf der Homepage schreibt er, dass es eine neue Führung für den Palmenmann gibt. Und zwar geht das einher mit der Gründung einer neuen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wir sagen ja GmbH abgekürzt dazu. Und so will er das Unternehmen quasi in der neuen Gesellschaft wahrscheinlich weiterführen.
Wie geht's denn dann jetzt weiter? Kann man bald wieder Pflanzen in Merklinde kaufen oder wie sieht das aus?
Laut der Nachricht auf der Homepage kann man bereits die ersten Bestellungen wieder abgeben. Es werden wohl aktuell wieder neue Pflanzen in den Bestand aufgenommen, aber es gibt aktuell keinen Vorortverkauf mehr.
Also der Online-Shop soll bald wieder laufen, aber vor Ort ist nicht.
Ja, und Thomas Knapp hatte ja damals, als wir im Oktober miteinander gesprochen haben, durchaus in Aussicht gestellt, sich in Castrop-Rauxel nach einem neuen Geschäftssitz umzuschauen. Aber es scheint jetzt erstmal so zu sein, als sei er damit zumindest Stand jetzt nicht erfolgreich, denn der Sitz der Gesellschaft, die jetzt neu in der Gründung ist, der ist in Dortmund.
Okay, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Ich meine, Dortmund ist ja zum Glück auch nicht so weit. Und dann sind wir mal gespannt, ob das das Letzte war, was wir vom Palmenmann gehört haben. Danke, Anna.
Danke, Nora.
So langsam geht es auf Karneval zu und das merkt man auch bei uns in der Veranstaltungsecke. Am Samstag findet der Galaabend der Roten Funken statt. Es geht um 18 Uhr in der Aula des ASG los. Alle Infos dazu und eine Übersicht mit allen Events zu Karneval, die verlinke ich euch in den Shownotes. Am Sonntag, da geht es denn nämlich auch direkt weiter mit dem Kinderkarneval um 14 Uhr auch in der ASG Aula. Am Sonntag, da ist dann noch der Spielzeugmarkt in der Europahalle von 11 bis 15 Uhr und der Trödelmarkt auf der Langenstraße, der ist auch am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben, dann könnt ihr einfach einen Blick in die Shownotes werfen. Da findet ihr nochmal alle Texte, über die wir gesprochen haben und auch die ein oder andere Hintergrundinfo. Viele der Texte in unseren Shownotes, die stehen hinter der Paywall. Das heißt, ihr braucht ein RN-Plus-Abo, um diese Texte lesen zu können. So ein Abo, das könnt ihr testen für 3 Euro für 3 Monate. Ein ganz guter Deal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid und diesen Podcast hört, dann vielen Dank, denn mit eurem Abo, da unterstützt ihr auch unser kleines Podcast-Team hier. Das war's mit dem Podcast für diese Woche. Nächste Woche, da steht dann nicht ich hier hinter dem Mikro, sondern entweder mein Kollege Tobias Weckenbrock oder mein Kollege Luca Füllgraf. Die müssen noch Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wen es am Ende trifft. Denn ich bin im Urlaub. Leider, wie ich jetzt sagen muss, weil während das Wetter die ganze Zeit so richtig schön war, endlich mal Sonne, ist jetzt wieder jede Menge Regen angesagt. Naja, ich hoffe, ihr könnt euch trotz Regen ein schönes Wochenende machen und wir hören uns dann hier in 2 Wochen wieder und ich wünsche euch in der nächsten Podcast-Folge mit Luca oder Tobi viel Spaß. Bis dahin, Glück auf!